Luft Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo Carola!
Hallo Vera!
Sind wir lustig.
Freue mich sehr, dich zu sehen.
Ja, ich auch. Ich finde es immer so lustig, dass wir uns für unsere Zuhörer und Hörerinnen nochmal begrüßen, weil wir ja immer schon im Vorfeld ein bisschen quatschen und uns austauschen. Und wir haben uns auch ganz spontan dazu entschlossen, entgegen der Vorhersage des letzten Podcasts, dass wir ja bei Körpersprache und Kommunikation Teil 2 der visuellen Kommunikation weitermachen, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen und ein aktuelles Thema aufgreifen, nämlich das Thema mit dem Hund in Urlaub fahren.
Ganz genau so ist es, weil die Urlaubszeit steht vor der Tür. Ich fahre am Wochenende. Auch wenn es heute vom Wetter her nicht so toll ist, freue ich mich schon sehr drauf. Also der Regen ist ja genial, aber heute ist es wirklich krass abgekühlt und es schüttet. Aber für die Natur ist es mega wichtig. Ja, bei uns ist heftiger Regen.
Wir haben heute so viele Themen gehabt, aber dass du jetzt in Urlaub fährst und dass es bei dir jetzt regnet, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ne?
Also ja, bei uns. Neuigkeiten muss ich ja für den Podcast aufbewahren.
Aber ich glaube, hier soll es heute im Laufe des Tages auch noch regnen. Also von daher.
Ja, voll wichtig. Meine beiden Hundeplätze sind nur noch Wüste. Mhm. Staubwüste. Schrecklich. Also wenn da ein Hund mal Gas gibt, siehst du kaum noch einen Hund, weil es so stiebt. Nein, der Regen ist ganz wichtig.
Stiebt ist das, heißt das staubt.
Ja.
Süß.
Kennst du nicht?
Nee, stiebt also, sagt man hier nicht, aber ich wusste jetzt, was du meinst.
Ja, genau, es stiebt. Es staubt, es stiebt. Ich sag eher, es stiebt. Ja, so sind die regionalen Unterschiede mit den Wörtern. Ist immer lustig.
Sehr süß, genau.
Ja, so.
Verrat ja, uns dann, mal, wo geht's denn hin mit dir?
Wir fahren nach Österreich.
Oh.
Tatsächlich.
Ja, schön. Mit, bisschen wandern.
Ja, ja, es gibt ein Familientreffen. Von der Seite meines Freundes aus, weil da ist tatsächlich mal vor 20 Jahren ein großes Unglück in der Familie passiert. Sein Bruder ist dort abgestürzt in den Bergen in Schladming. Und da treffen wir uns und denken an ihn. Ich kenne ihn zwar nicht, aber vom Erzählen halt und gehen dort wandern, wo er ums Leben gekommen ist.
Oh,
und
okay.
Davor und danach basteln wir uns halt ein paar freie Tage.
Ja, das ist ja mal was anderes.
Ja, kein schöner Anlass, wobei es ist ja schön, an jemanden zu denken, aber genau, also Familientreffen und Urlaub irgendwie. Und da wir das Glück haben oder mein Freund ein Wohnmobil halt hat, ist das immer alles sehr schön flexibel und wir sind ja auch immer spontan mit dem Verreisen. Naja, wenn man einen Hund hat, ist man da leider nicht so spontan, sondern da muss man einiges vorbereiten und bedenken. Oh, jetzt hatte ich aber eine Überleitung, Vera.
Ja.
Das war jetzt eine Kurve.
Genau. trotz allem ist man damit immer noch spontaner, als wenn man irgendwo eine Reise buchen muss oder selbst noch die Reise an sich buchen muss und nicht mit dem Auto fährt. Aber über all solche Dinge haben wir vor, heute ein bisschen zu sprechen. Wir werden sicherlich nicht alles ansprechen, aber das ist ja auch in einer Stunde immer nicht möglich. Und ja, aber es soll ja auch einfach Anlässe geben und nicht alles, was wir hier aufzählen, ist vielleicht für jeden wichtig, aber dass man oder für jedes Land wichtig oder für jede Art Urlaub zu machen wichtig, aber so, dass wir doch einfach mal so einen kleinen Überblick verschaffen und ja Anreize schaffen, dass jemand, der vielleicht jetzt erst neuen Hund hat und noch nie mit Hund in Urlaub war, einfach auch sagt, ja Mensch, klar, da muss ich ja auch dran denken, da habe ich jetzt vorher noch gar nicht drüber nachgedacht.
Genau, das ist ja manchmal ganz hilfreich und das erleben wir auch oft im Training, dass die Menschen oft sagen, boah, so einfach, auf die Idee bin ich nie gekommen.
Genau.
Und darum geht's ja auch, ne? Und vielleicht schildern wir auch ein paar eigene Erfahrungen. Wir beide waren ja auch mit unseren Hunden natürlich im Urlaub. Und ich finde immer, wenn man einen Hund hat, ändert sich auch, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Menschen, die ich kenne, immer so ein bisschen das Ziel der Reise. Also viele, die mit ihrem Hund sehr eng zusammenleben, nehmen dann ihre Hunde auch oft schon mit und richten den Urlaub nach dem Hund aus. Und genau um solche Sachen soll es heute gehen. Und die erste Frage, die man sich halt stellen sollte oder die sich jeder sicherlich auch stellt, wie reise ich denn an? Gibt ja mehrere Möglichkeiten, also Auto, Bahn oder Flugzeug oder Wohnmobil, haben wir ja vorhin schon mal kurz besprochen. Das ist ja jetzt voll im Trend, ne? Du siehst wirklich so viele Wohnmobile jetzt auf den Straßen und ja, logischerweise wollen die Leute natürlich unabhängig und flexibel sein von Reisen, die ausfallen oder storniert werden oder Hotels, die vielleicht nicht mehr offen sind. Also ist ja in den letzten 2,5 Jahren eine Menge passiert und ja, und so ist der Markt der Wohnmobile irgendwie gerade auch ganz schön leer gefegt. Aber
ja, und man muss dazu sagen, wir, also mein Freund hat ja auch ein Wohnmobil, was mir sehr entgegenkommt bei dem Urlaub ja, mit Hund. Also ich liebe das ja schon seit Jahren. Aber man muss jetzt tatsächlich auch sagen, dass dadurch, dass der Markt jetzt so voll ist, man leider auch nicht mehr ganz so flexibel ist, wenn man im Gegensatz zu dem, wie ihr das macht, ihr seid ja ganz viel autark unterwegs.
Fast
und seid im Prinzip nicht auf Wohnmobilplätzen oder auf Campingplätzen unterwegs. Das sind auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Arten zu reisen. Wir hingegen sind dann doch eher auf Wohnmobilplätzen oder auf Campingplätzen unterwegs. Wir stehen auch schon mal autark, aber tatsächlich seltener. Und wenn ich vor ein paar Jahren noch mit Wohnmobil in Urlaub gefahren bin und bin einfach irgendwo einen Campingplatz oder einen Wohnmobilstellplatz angefahren und man hatte da fast immer einen Platz gekriegt, dann sieht das in der Zwischenzeit leider ganz anders aus.
Das stimmt, Veron. Weißt du, wo ich gerade dran denke? Wir beide waren ja auch mal in der Nähe von Leipzig auf einem Zeltplatz.
Ja.
Mit deinem Wohnmobil.
Ja.
Und da war ich witzigerweise neulich, war das am Kulkwitzsee? Ich glaube. Da war ich witzigerweise neulich mit meinem Freund. Und was du gerade sagst, genau, das war da, als wir da waren, war es ja easy, ne? Da war jetzt nicht so viel los. Mhm. Der war so rappelvoll. Mhm. Unglaublich. Also da habe ich so gedacht, nee, das wäre mir einfach viel zu viel. Ja, das ist halt das Schöne, ne? Du darfst hier mit dem Wohnmobil zwischendurch immer mal eine Nacht irgendwo stehen und wir suchen uns dann nochmal lauschige Plätzchen irgendwo mitten in der Natur oder am Rande eines kleinen Dorfes oder an einem See. Und Campingplatz braucht man wirklich nur in großen Ausnahmefällen. Wir sind wirklich vollkommen autark mit dem Ding. Wir haben Wasser, wir haben Strom. Gut, Wasser muss man immer mal nachfüllen.
Ja, wobei ich auch da schon andere Erfahrungen gemacht habe. Also je nachdem, wo du Urlaub machst, darfst du eben nicht einfach irgendwo stehen. Wir sind halt schon auch von der Polizei nachts aufgescheucht worden.
Ernsthaft?
Oder halt, du kriegst heftige Strafzettel. Also gerade so in Urlaubsgebieten, da mögen die das eben teilweise nicht, dass du einfach irgendwo am Rand stehst.
Da gibt's ja auch immer mehr Schilder jetzt, wo Wohnmobil durchgestrichen ist.
Genau.
Ja, ja, also da gucken wir schon hin, da passen wir gut auf und bis jetzt ist es immer gut gegangen, weil wir uns halt auch da gut drauf vorbereiten und nicht irgendwo stehen, sondern genau gucken, dass es erlaubt ist und niemanden behindert und belästigt. Ja, und uns macht das total viel Spaß. Und wir sind halt beide so ein bisschen wie die Zigeuner und lieben unsere Freiheit. Und ja, aber um die Vorbereitung geht's halt auch. Und
jetzt
habe ich wieder die Kurve zu unserem Thema bekommen. Aber ist ja auch mal ganz spannend, ne? Und ich finde halt auch, mit dem Wohnmobil, mit dem Hund zu reisen, ist natürlich schon toll. Also da ist man auch, außer auf so einem engen, vollen Campingplatz, gut unterwegs, glaube ich. Ja, also grundsätzlich denke ich, ist es so, also man muss es gut abwägen, womit fährt man denn? Und welches Transportmittel ist denn überhaupt für den Vierbeiner geeignet? In der Regel ist es ja so, dass die Hunde in allermeisten Fällen das Autofahren mit ihren Menschen schon gut gewöhnt sind. Da müsste man dann bloß gucken, sind die es auch schon über längere Strecken gut gewöhnt oder nur auf kurzen Strecken, weil das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und gerade jetzt, also es wird ja wieder heiß, ich glaube ab nächste Woche Mittwoch haben wir wieder 30 Grad. Wenn es wieder heiß wird, dann muss man auch bedenken, im Auto ist die Temperatur auch unterschiedlich hoch im vorderen und im hinteren Bereich. Mhm. Das muss man also vorher auch genau ausloten. Nicht, dass man vorne vor der Klimaanlage fast friert und eine Jacke anhat und der Hund hinten im Kofferraum fast kollabiert, weil es da doch etwas heißer ist. Also da muss man immer ganz genau hingucken und es sehr genau abwägen.
Ja, vor allen Dingen, je nachdem, welche Heckklappe das Auto hat, ne?
Ja.
Genau. Also wenn das eine relativ gerade Heckklappe ist, ist das, na klar, wenn die Sonne von hinten scheint, auch doof. Aber wenn die wirklich, ich glaube, das nennt sich Fließheck. Also wenn das hinten so schräg ist, wo die Sonne ja noch viel mehr die Möglichkeit hat, reinzubratzeln und der Hund liegt da direkt drunter, der Mensch vorne kriegt davon relativ wenig mit. Aber für den Hund hinten ist das schon echt doof. Also da darf man dann gerne überlegen, ob man das Auto vielleicht für so eine längere Fahrt etwas umgestaltet und sagt, na ja, man nimmt den Kofferraum wirklich für den Kofferkram und hat einen Hund auf dem Rücksitz, vielleicht auch in der Box oder angeschnallt, wie auch immer, oder in so einer Wanne. Ich meine, kommt ja auch drauf an, mit wie viel Personen man fährt. Oder man macht die Rückbank, also die sind ja meistens, kann man die ja so zweigeteilt umklappen, dass der Hund da hinten ein bisschen was von der Klimaanlage mitkriegt. Ja.
Genau. Ja, das ist die eine Sache. Und was du gerade schon aufgezählt hast, ne, Hund in einer Box transportieren oder hinter so einem Gitter, wenn er denn hinten bleiben sollte, oder auf jeden Fall mit einem Gurt oder eine Trennwand durch ein Netz, dann ist das natürlich auch wichtig für die Verkehrssicherheit. Und in den EU-Ländern gibt es ziemlich strenge Vorschriften, was das betrifft. Also der Hund muss im Auto gesichert sein. Er ist nur eine Sache, leider, laut Gesetz. Und das sollte man auch bedenken, dass man den unbedingt auf die eine oder andere Art und Weise sichert. Und alles hat Vor- und Nachteile und die sollte man im Einzelfall genau abwägen. Also kommt halt drauf an, und wie es der Hund gewöhnt ist oder wo er sich am wohlsten fühlt. Viele Hunde finden eine Box toll. Ich habe neulich übrigens mal eine coole Box gesehen, die genau ins Auto eingepasst wurde. Und da war sogar eine Belüftung drin, also so ein Lüfter. Also da hat sich jemand schon sehr viel Gedanken gemacht. Oder ob die das mit der Trennwand oder dem Netz hinten im Kofferraum gut ertragen können. Oder halt in dieser Schmutzfangmatte, was du gerade gesagt hast, in diesem Ding, was man hinten reinhängen kann.
Ganz kurz zur Box vielleicht auch noch mal dazu sagen. Ich finde Box im Prinzip, was die Sicherheit angeht, super gut. Ne, wenn es eine stabile Box ist, die jetzt, es gibt ja auch diese Metallboxen, so günstig Dinger. Die kosten 100 Euro. Habe ich aber jetzt schon ein paar Mal im Auto gesehen, die müssen selber zusammengebaut werden und da fallen die Stäbe schon auseinander, ohne dass da irgendwas am Auto gerüttelt wurde. Also finde ich jetzt nicht gerade sehr stabil. Im Gegenteil, sowas finde ich eher noch gefährlich, weil, stell dir vor, es ist ein Unfall und da hängen Stäbe raus, die können sich in den Hund bohren. Ne, also
ist alles schon passiert. Hat mir meine Rettungssanitäterin erzählt. Genau. Ja, da muss man wirklich sich Gedanken machen und halt auch mal genau hingucken, was man da benutzt.
Durch die Belüftung in der Box ist halt nicht so gut. Das ist halt der Nachteil. Ich habe so einen Kinderwagenventilator an meiner Box für Easy, damit, ne, weil wenn ich die Klimaanlage anmache und das Auto gelüftet wird, dann ist in der Box ja erst auch mal noch ein bisschen Wand.
Genau,
und damit raus, die warme Luft. Box in der, die Hitze, die Wärme in der Box da auch gewechselt werden kann, durchlüftet wird, Habe ich einen kleinen Ventilator, den ich am Anfang erstmal so durch die Box halte, dass es da rausgewirbelt wird und dann auch an der Box mit so einem Clip festmachen kann, dass da von außen immer ein bisschen Luft reingewirbelt wird. Das mal so als kleine Idee noch.
Da kann man kreativ werden und das ist eine sehr tolle Idee, finde ich gut. Auf was wir natürlich nochmal hinweisen sollten, es sollte eigentlich klar sein aus meiner Sicht, aber jedes Jahr im Sommer passiert es wieder neu, auch mit Kindern. Hunde und Kinder natürlich auch niemals im Sommer alleine im Auto lassen. Das Auto erhitzt sich, habe ich mal recherchiert, wohl in wenigen Minuten bis auf 70 Grad Celsius.
Ja, wenn das in der Sonne steht.
Ja. Irre. Also ja, ne? Also die Zahl fand ich, ist vielleicht nochmal beeindruckend, wenn der eine oder andere doch mal denkt, ach komm, ich hüpfe jetzt mal schnell in das Geschäft rein. Lass da mal was sein und es dauert länger. Also wenige Minuten, das ist ja nix.
Niemals, also, wenn das Auto in der Sonne steht. Also das Ganze. Und ja, man,
Tiefgarage
man kann
geht
auch,
noch, aber...
Genau, ne? Man kann auch, natürlich, wenn man ein Auto jetzt in den Schatten stellt, die Sonne wandert. Wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde im Geschäft bin, ratzfatz ist die Sonne jetzt trotzdem auf dem Auto.
Genau, das ist der springende Punkt. Deswegen, wenn dann höchstens Tiefgarage oder ich bin mir wirklich sicher, da ist alles ringsrum, es ist Wald. Und wenn, dann kommen da nur ein paar Strahlen durch. Aber das muss man wirklich sich super genau überlegen, weil... ja, also da wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Es ist einfach saugefährlich im Sommer. Genau. Was mir gerade noch einfällt, wäre, wenn man jetzt mit dem Auto reist, manchmal muss man ja auch Teile der Strecke mit einer Fähre überbrücken. Da sollte man sich vorher auch Gedanken machen, natürlich. Die meisten Fähren erlauben den Transport von Hunden, soweit ich das weiß. Dennoch sollte man sich vorher erkundigen, welche Bedingungen da gelten. Und wenn so eine Fähre mehrere Stunden unterwegs ist, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass sich der Hund vorher gut lösen konnte. Oder auf manchen Fähren, weiß ich, gibt's auch irgendwie Möglichkeiten. Und da würde ich auch gut gucken, dass da alles vorher so organisiert ist, dass es dann keinen Stress gibt auf der Fähre.
Ja, und vor allen Dingen,
wo willst du dann hin?
Gut, dass du das ansprichst, denn es gibt Fähren, da sind die Hunde an Bord nicht erlaubt. Das heißt, du darfst den Hund zwar transportieren, aber der muss während des Transports im Auto bleiben.
Stimmt.
Jetzt ist das ja vielleicht noch gar nicht unbedingt das Problem, dass ein Hund irgendwie im Gekühlten mehrere Stunden im Auto bleibt. Ich kann nur sagen, ich würde eine solche Fähre nicht nutzen, wo mein Hund im Auto bleiben muss, nicht mit an Deck darf, denn wenn mit der Fähre irgendwas ist, du kommst nicht mehr in diesen Laderaum rein.
Stimmt.
Du kommst da definitiv nicht mehr rein.
Das ist gut, dass du
das sagst. Also, ne, das ist jetzt so, muss ja jeder für sich entscheiden, wie viel das ihm wert ist, ne? Preis, Leistung, Urlaub, Hund, Anreise. Ich weiß nämlich, ich hatte das mal mit einem Ex-Freund, mit dem wir auch mit dem Wohnmobil in Urlaub gefahren sind und der wollte ein Ziel mit mir ansteuern, wo Easy hätte im Auto bleiben müssen und ich habe dann alles für getan, dass wir woanders hingefahren sind.
Ja, kann ich voll verstehen. Das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, also, ne, es gibt viel zu bedenken, aber wenn man es mal gehört hat und sich da so eine Checkliste macht, wir werden auch nachher zum Schluss noch mal ein paar wichtige Sachen zusammenfassen, dann sollte das kein Problem sein. Genau, also fällt dir jetzt irgendwas zum Thema Auto ein? Mir gerade nicht.
Ja, schon. Und zwar...
Ja,
also wenn ein Hund es kennt, dass er länger Auto fährt, ich höre das dann ganz häufig, dass Menschen da irgendwie alle Stunde Pause machen, dass der Hund mal pinkeln kann. Ne? Finde ich persönlich jetzt übertrieben. Wenn
außer
ich,
beim Welpen.
Also ich halte eher an, weil ich Pipi muss, als dass ich für einen Hund anhalte, weil Easy schläft total entspannt im Auto. Der weiß das, Autobahnfahrt, da passiert jetzt sowieso nichts. natürlich, wenn das jetzt, also es kommt immer auf die Stundenzahl an, ne? Aber ich sag mal so 3-4 Stunden schaffen wir dann, ohne dass wir zwischendrin anhalten. Um Gottes Willen darf auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, man verbreitet viel mehr Aufregung, wenn man ständig anhält und der Hund nach einer Weile, schon nach einer Stunde, die Erwartungshaltung hat, wann halten wir jetzt wieder an? Und
genau, so sehe ich das auch.
Dann ist es ja auch so, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und an einer Raststätte anhält, bitte die Hunde immer an die Leine nehmen.
Unbedingt.
Ja, also da liegen Sachen rum. Also manche Sachen will ich wörtlich gar nicht erwähnen, aber da liegen ja auch Essensreste rum. Ist ja unglaublich, was so entsorgt wird. Und dann ist das in manchen Ländern natürlich schlimmer, in manchen ist es weniger schlimm. Und natürlich die Gefahr, dass ein Hund, der auch sonst ohne Leine bei einem bleibt, durch einen Schreck, durch einen Knall, es muss ja nur in der Nähe von der Raststätte ein Unfall passieren und es ist jetzt ein tierischer Lärm, dass ein Hund vor Schreck wegrennt, dann ist er halt sehr nah und sehr schnell auf der Autobahn. Deswegen, Leute, bitte, egal wie gut euer Hund rückrufbar ist und egal wie sehr der bei euch bleibt, in der Nähe einer Autobahn gehört ein Hund meiner Meinung nach an die Leine. Eine Leine soll Sicherheit geben. Und warum nicht mal die 10 Minuten, die man da auf der Raststätte rumrennt, den Hund an die Leine machen?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und da gibt's auch nichts zu diskutieren. Also da bin ich voll bei dir. Das würde ich auch nicht machen. Und dann sagen die Leute dann, ja, aber es ging schon immer gut. Und irgendwann kommt der Tag, wo es dann mal
schief Ja, geht. Du.
Es ist einfach so. Und Sicherheit ist da wirklich das oberste Gebot. Natürlich auch für die anderen Mitmenschen, die da mit dem Auto unterwegs sind. Stell dir mal vor, auf der Autobahn kommt ein Hund irgendwie von der Seite. Ich habe es einmal erlebt, dass vor mir ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Zum Glück weit weg. Also ich habe es nicht getroffen, aber die hinter mir. Ich habe dann im Rückspiegel was Schreckliches sehen müssen und das war einfach der Hammer. Dieses Tier zerflog da in viele Teile. Oh. Naja, wollen wir das nicht weiter ausweiten. Es geht ja um Urlaub und um schöne Sachen. Deswegen soll das auch alles schön bleiben und deswegen müssen die Menschen halt verantwortungsvoll handeln.
Genau, so sehe ich das auch.
Und den Hund sichern. Ja, dann würde ich mal sagen, sprechen wir mal über die Zugfahrt. Eigentlich finde ich auch, die Zugfahrt ist eine gute Reisevariante, wenn der Hund an solche Fahrten gewöhnt ist, an die Bewegung, an die Geräusche, an den Bahnhof. Aber wir sind jetzt gerade in der Zeit, wir haben es ja vorhin noch schon mal kurz besprochen, wo es sehr voll ist auf den Bahnhöfen, nicht nur wegen der Ferienzeit, sondern weil es ja dieses 9-Euro-Ticket gibt, wo man wirklich für unglaubliche 9 Euro den ganzen Monat alle öffentlichen Verkehrsmittel und alle Regionalbahnen und so weiter benutzen kann, S-Bahnen und so weiter. Und dadurch ist es gerade mega voll auf den Bahnhöfen. Ich habe es jetzt auch erlebt, bin selber einmal damit gefahren und habe mich dann entschieden, doch Geld auszugeben und mit dem Schnellzug zu fahren, weil das tue ich mir nicht an. Die Leute stehen wie die Öser, die gequetscht in den Regionalbahnen. Also nee. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, da ist noch ein Hund dazwischen, dem vielleicht jemand auf die Pfoten oder auf die Route trampelt, also puh. Nö.
Ja,
ist deswegen ist es gerade zur Zeit wahrscheinlich ein bisschen schwierig, obwohl es sonst natürlich eine gute Möglichkeit ist.
Ja, aber wenn man mit dem Zug verreisen möchte, sollte man auf jeden Fall bedenken, dass man den Hund vorher auch an einen Maulkorb gewöhnt. Ganz es ist genau. Nicht zwingend gesagt, dass die den die ganze Fahrt übertragen müssen, aber man sollte einen dabei haben und wenn man gebeten wird, je nachdem in welchem Zugabteil man reist oder welcher Schaffner da reinkommt, ich glaube bei Hunden ab einer gewissen Größe ist es ja auch Pflicht, aber würde man jetzt alleine in einem Zugabteil sitzen, kann man den sicherlich auch mal ausziehen, aber zum Ein- und Aussteigen ist es für den Hund schon angenehmer, wenn das Ding für ihn schon sowas wie normal ist und er nicht permanent versucht, den Maulkorb permanent abzustreifen, was ja auch in manchen Urlaubsländern von Vorteil ist, wenn die das kennen.
Ja, Ganz genau. Also wir hatten ja mal einen Podcast zu dem Thema Maulkorbtraining
genau, gemacht. Da kann man ja nochmal nachhören.
Da können die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal nachhören, aber das ist genau das Ding. Und das, was du gerade beschrieben hast, habe ich selbst mal mit Tommy erlebt. Ich bin früher mit ihm öfter mal Zug gefahren. Ich hatte den Maulkorb dabei und Tommy war nun ein sehr großer Hund, also Hoverwatt für alle Menschen, die es noch nicht gehört haben, was ich früher für einen Hund hatte. Der ist nicht mehr, der ist schon vor einer Weile gestorben. Auf jeden Fall hatte ich den Hund und den Maulkorb am Rucksack hängend dabei. Und weil Tommy im Zug auch ziemlich entspannt war, habe ich dann dem Schaffner schon, also bevor der was zu mir gesagt hat, den Maulkorb gezeigt und habe gesagt, soll ich ihn umtun? Und dann kam immer ein Nein. Weil die gesehen haben, der Hund liegt da, ist entspannt. Ich hatte Platz, ne? Mhm. Es war nicht eng. Würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mal so machen in diesen vollen Zügen, wie gesagt. Aber das war immer sehr nett. Also solange der Hund da entspannt liegt, hat doch keiner was dagegen. Aber der muss dran gewöhnt sein, wie du sagst. Und man sollte ihn unbedingt dabei haben. Es kann auch mal ein Schaffner kommen, der sagt, verlassen Sie den Zug, wenn ja. Der Maulkorb nicht drauf ist. Haben die natürlich das Recht, ne? Also alles klar. Aber da könnt ihr noch mal nachhören in unserem anderen Podcast. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so intensiv mit befassen. Aber Leinpflicht und Maulkorbpflicht ist in den meisten Transportmitteln natürlich Vorschrift. Eine Ausnahme ist, wenn die Hunde ganz klein sind und in einer Box transportiert werden können.
Ja, oder in so einer Tasche, ne?
In einer Tasche, genau. So ein Chihuahua kannst ja mal in so eine Hundetasche stecken. Die müssen natürlich da drinnen keinen Maulkorb tragen.
Kleine Anekdote dazu. Ich habe gestern bei Instagram einen Post gesehen, oder bei Facebook, ich weiß es nicht mehr. In USA sind auf Inlandsflügen ganz häufig Hunde erlaubt. Die müssen nur in das Handgepäck passen.
Echt?
Und da gibt es dann so coole Sachen wie ein riesengroßer Hund, der in so einer Sporttasche transportiert wird. Aber da sind unten Löcher reingeschnitten, der Hund läuft und die Tasche ist um den Hund rum. Oder ein Bild, wo ein Collie in einem Rucksack sitzt, den der Mann aufgezogen hat. Aha. Und du siehst dann so ab Brust ungefähr den Collie, die Vorderpfoten hat er so auf den Schultern liegen, der saß entspannt da drin. Warum nicht? Im Flugzeug dürfen die aus dieser Tasche raus. Du musst ihn nur im Handgepäck ins Flugzeug befördern.
Wobei ich das von diesen kleinen Transportboxen so kenne, dass die das nicht verlassen dürfen, das Ding.
Nee, aber wir reden jetzt auch gerade von, also das habe ich gelesen. Du bist jetzt auch
bei dieser Regelung in Amerika.
USA, Inlandsflüge.
Ja, also nur dafür, weil ich weiß, bei den Flügen, die es halt normalerweise hier so gibt, wenn wir von Deutschland in irgendein Urlaubsland fliegen, darf der Hund eigentlich diese Tasche oder diese kleine Box nicht verlassen. Nee,
genau.
Deswegen ist auch wieder, darf ich dich vorher Möglichkeiten geben zum Lösen, ausreichend. Und zwar kurz vorher, Wasser sollte man natürlich dabei haben. Also die ganzen Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Eine Ausnahme gibt es noch, fällt mir gerade ein, ne? Blindenhunde und andere Begleithunde, Assistenzhunde dürfen natürlich, auch wenn sie groß sind, mit in den Passagierraum rein. Wir sind jetzt noch bei der Zugfahrt. Die müssen keinen Maulkorb tragen, weil die halt Assistenzhunde und Servicehunde sind. Ich war jetzt schon ein...
Aber du
hast doch gerade vom Flug gesprochen.
Ja, wir hatten...
Waren wir nicht beim Zug und sind jetzt zum Flug gehüpft? Na, okay. Ach Gott.
Ich meine mal, wir waren schon bei der Überleitung zum Flug.
Nee, ich glaube nicht. Aber du hast halt mich durcheinander gebracht. Waren wir nicht, wirklich nicht. Wir waren noch beim Zug. Ich habe hier nämlich eine Stichpunktliste, weißt du? Aber wir sind jetzt drauf gekommen, weil dir das jetzt einfiel mit diesem Flug oder mit diesen Inlandsflügen in Amerika.
Okay, ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Nein,
um Gottes durcheinander machen.
Nein, um Gottes Willen. Somit erhalten wir die Aufmerksamkeit der Zuhörer, weil da müssen sie nämlich mitdenken und erwachen wieder aus ihrem Dornröschenschlaf, falls sie wegschnubbeln, ja. Also, ne, alles gut, hat alles seine guten Seiten. Aber trotzdem, ne, können wir jetzt mal zu den Flugreisen kommen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass man halt tatsächlich kleine Tiere bis zu einem bestimmten Gewicht ich glaube, es sind 7 Kilo, oder?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich. Weshalb wir ja auch gesagt haben am Anfang,
man muss sich erkundigen.
Erkundigen, je nachdem, in welches Land ich reise, mit welchem Fahrzeug oder Transportmittel man reist, dass man sich vorab immer im Einzelnen informiert. In Österreich gibt es andere Vorschriften als in Italien oder in der Schweiz, bei den unterschiedlichen Fluggesellschaften, ob ich jetzt mit Lufthansa oder mit American Airline oder wie die Dinge auch immer heißen, gibt es unterschiedliche Vorschriften, selbst was die Assistenzhunde angeht. Es gibt, glaube ich, Fluggesellschaften, die lassen noch keine oder nur wenige Hunde zu, Assistenzhunde. Dann gibt es Fluggesellschaften, die lassen Assistenzhunde zu, die von einem von einer bestimmten Institution geprüft sind.
Ja, ja, genau.
Aber es sind da auch noch nicht alle zugelassen. Das ist ja jetzt gerade so eine neue Gesetzesregelung, was Assistenzhunde angeht. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Wir reden ja hier überwiegend über die Familienhunde, die jetzt eben mal so mit dem Urlaub fliegen oder überhaupt mit Urlaub machen dürfen.
Ja, so sieht's aus. Ja, also diese kleineren Hunde, also mit einem bestimmten Gewicht. Ich hatte übrigens auch mal eine Kundin, der Hund hatte irgendwie 200 Gramm zu viel. Da musste der vorher echt auf Diät, damit fliegen kann. Und das finde ich alles akzeptabel.
Ja.
Wobei man auch wieder gucken muss, dauert der Flug länger als 2-3 Stunden, weil man muss ja auch noch das vorher das Einchecken und dann auch das Auschecken noch berücksichtigen. Da kommt man ja dann auch nicht mehr raus aus dem Flughafen. Aus dem Flugzeug sowieso nicht, dass man da auch guckt, dass der Flug nicht zu lange dauert, weil irgendwann platzt den Hunden sonst die Blase.
Ja, wobei, ich meine, ich würde jetzt einen Hund vorher nicht irgendwie extra viel trinken lassen.
Das ist ein wichtiges Thema, genau.
Weil die halten ja nachts oder wenn die liegen, wenn die schlafen, halten die meisten Hunde, die stubenrein sind, ja schon auch ein paar Stündchen aus. Aber es wäre jetzt echt gemein, ein Schweineohr zu füttern, den Hund einen Liter Wasser trinken lassen und danach stecke ich den für 7 Stunden in die Box. Das wäre schon ein bisschen fies.
So sieht's aus. Ja, genau. Und Voraussetzung dafür, dass man die Hunde in so einer Tasche oder in so einer kleinen Box transportiert, diese kleinen Hunde müssen also auch da in die Tasche oder in so eine kleine Box, ist natürlich, dass man die Hunde davor super gut dran gewöhnt hat und dass sie sich da einfach mega wohlfühlen, weil das Flugzeug macht Geräusche, es sind andere Bewegungen als im Auto, es ist sehr eng, sind viele, viele Menschen auf engem Raum zusammen.
Und der Druckausgleich,
Druck, ne, auf der den Ohren, das wollte ich sagen, der ist uns ja auch unangenehm, mir zumindest.
Ja.
Das muss man bedenken, dass der Hund da schon eine Menge oder mit einer Menge klarkommen muss und vielleicht hier und da auch Stress hat. Also deswegen darf der auf gar keinen Fall auch noch mit der Box oder der Tasche Stress haben. Ja, und dann die großen Hunde natürlich werden im Frachtraum transportiert, was ich meinem Hund nie antun würde und meinem Tommy auch nie angetan habe.
Ich auch
nicht. Weil
das
finde ich sehr grenzwertig.
Es gäbe
nur in absoluten Ausnahmefällen.
Ich wollte gerade sagen, es gäbe eine Ausnahme, wenn ich auswandern würde. Also ja, dann, so eine Reise. Und dann muss man sich aber auch im Vorfeld überlegen, okay, was mache ich jetzt? Der ist an eine Box gewöhnt, ganz klar, da kommt man nicht drum herum.
Ja.
Gebot. Wie ist der Hund sonst drauf? Ist das eher so ein gechillter Hund, der eigentlich alles mitmacht, ohne Stress zu haben? Ja. Lasse ich es jetzt drauf ankommen und er hat dann mal vielleicht ein paar Stunden Stress da unten, aber er muss es ja nicht wieder erleben. Oder rede ich mit dem Tierarzt und schaue, was kann man da sonst machen? Wobei man wirklich gucken muss, keine Beruhigungsmittel, die den Hund körperlich lahmlegen, aber kopfmäßig da sein lassen, ne, das geht nicht.
Katastrophe.
Wenn dann tendenziell eher ein Schlafmittel, also wo die wirklich einfach mal ein paar Stündchen wegnickern oder wo die total, oh, mir doch scheißegal, alles easy hier, alles schön, alles schick, für so eine einmalige Sache wäre das immer noch besser, als dass ein Hund da stundenlang im Flugzeug, Innenraum, im Bauch sozusagen, bei der Kälte und bei dem Lärm, das hört sich dort ja sicherlich ganz anders an, als im, also dort, wo die Gäste mitfliegen. Ich hatte einmal eine Kundin, die hatte einen Dobermann und die hatte in der Türkei ein Häuschen oder eine Wohnung, wie auch immer. Und die ist mehrmals im Jahr für mehrere Wochen dorthin geflogen und hat den Dobermann auch immer mitgenommen. Jetzt war der das aber von Welpenalter an gewöhnt und der war da eigentlich überhaupt nicht gestresst. Also der kannte das, dass den fremde Menschen auf diesem Wagen in der Box durch die Gegend rollen, dann ist ja der Flug von Frankfurt in die Türkei, das ist ja jetzt kein stundenlanger Flug. Der kannte das von Anfang an und der war da auch, also ich habe mal Bilder und Video gesehen, der war da gechillt. Okay, finde ich, ist nochmal was anderes.
Ja, finde ich auch.
Ne? Also so, man darf ja auch immer wirklich individuell denken. Also, wenn ich jetzt weiß, ich habe sowas, ich mache sowas, ich lebe so, mein Hund soll das aber mitleben, weil die Alternative wäre ja, den mehrmals im Jahr für mehrere Wochen wegzugeben in eine andere Familie oder in eine Hundepension.
Da reden wir nachher nochmal drüber.
Gleich auch nochmal drüber reden, genau. Ne, dann, da muss man halt gucken, wo ist das für und wieder und wie kann ich das bestmöglichst lösen. Und da kann ich jetzt nur sagen, dass man, wenn man in so einer Situation ist, sich auch vielleicht an einen Trainer seines Vertrauens wendet, also an jemanden, der Menschen und Hunde berät und dass man dann individuell dort auch nochmal guckt, was ist möglich. Sicherlich kann man auch ein Tierarzt fragen, aber nicht alle Tierärzte haben Ahnung, was das Verhalten von Hunden angeht.
Ja, ganz
genau. Also,
ja, also das sind die Sachen, die man bedenken sollte und wie gesagt, mir wäre es nichts, weil wenn ich nicht weiß, wie die Bedingungen dort sind am Flughafen und wie mein Hund da behandelt wird, ich kann ja nicht dabei sein, ich kann ja nichts sagen. Dann würde es mir nicht so gut gehen und deswegen, also für mich wäre es ein No-Go. Ich muss auch mal noch was Lustiges erzählen. Ich hatte mal eine Kundin, die musste auch oft fliegen mit ihrem großen Hund und die hat dem, ich weiß nicht mehr genau, was sie eingebacken hat, sie hat dem Plätzchen selbst gebacken mit einem Rauschmittel.
Ja, wahrscheinlich mit Gras, also
ich glaube ja.
Wie heißt das jetzt noch?
Ja, mal? Ich komme auch gerade nicht
ja,
drauf.
Ja, genau, aber...
Ich kiffe halt nicht so oft. Nee, eigentlich nie. Nee, wirklich nie.
Hanf, ja, also...
Hanfplätzchen. Und es gibt ja mittlerweile auch wirklich Hanf als Öl und so weiter, das eine beruhigende Wirkung hat.
Ja, das aber das hat kein THC.
Nee, aber die hat tatsächlich das eingebacken und die hat gesagt, du, mein Hund ist super entspannt und gechillt. Ja. Die musste beruflich viel wegfliegen, hatte niemand für den Hund und war dann auch wochenlang weg und die hat gesagt, du, das ist für den die beste Lösung. Der ist einfach nur entspannt und das fand ich irgendwie witzig.
Ja.
Naja.
Also würde ich jetzt als Alternative, wenn man fliegen muss und man
für das
gibt
eine
ihm
Mal.
Das auch eher in Anspruch nehmen, als dass der Hund da Stress hat ohne Ende.
Genau, ich auch. Das ist genau wie das, was wir mal gesagt haben, dass man Silvester auch durchaus mal ein Löffelchen Eierlikör füttern kann und der Hund nicht gleich zum Alkoholiker wird oder in dem Fall zum Drogenjunkie.
Ja, er kann sich's ja nicht selber
besorgen.
Kriegst
ja nur einmal.
Ne? Ja,
eben. Also von daher war nur mal so eine Möglichkeit am Rande, aber gibt viele andere Möglichkeiten und wie du schon sagst, mit so einer Reisetablette vom Tierarzt würde ich den Hund auch nicht lahmlegen körperlich, weil das ist für den Hund dann noch viel stressiger und schlimmer als wenn er seinen Körper unter Kontrolle hat. Okay, also da genau informieren und hingucken, aber ich denke mal, das ist, da haben wir jetzt, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich noch, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man sich wirklich auch ausführlich, wenn man in fremde Länder fährt oder fliegt oder wie auch immer man da hinkommt, mit den Landesbestimmungen zum Thema Hund auseinandersetzt. Es gibt eine Homepage, gibt bestimmt mehrere, die heißt www.hunde-urlaub.net und da findet man einen Überblick zu diesen ganzen Themen wie Leinen- und Maulkorbpflicht und wie die Hunde in Restaurants oder überhaupt in der Öffentlichkeit akzeptiert werden, wie die dort in der Region, wo man hinfliegt, ob die und wie die mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden. Das findet man alles auf dieser Homepage ganz gut. Und dann muss man natürlich auch gucken, der Hund sollte unbedingt gechippt sein und einen gültigen EU-Heimtierpass haben. Und dann muss man die Impfung vor Reiseantritt natürlich kontrollieren. Gerade bei der Tollwutimpfung muss man wissen, dass die dann erst als gültig bezeichnet wird, wenn sie mindestens 21 Tage zurückliegt. Also wenn einem das erst kurz vorher einfällt, nützt das nichts mehr, ihm die 3 Tage vorher verabreichen zu lassen. Und dann muss man natürlich auch gucken, es gilt für manche Listenhunde, in Anführungsstrichen, ne? Die ein vollständiges und ein absolutes Einreiseverbot. Also ich weiß, es ist in England, in Dänemark und in Frankreich so.
Ja, für manche Hunderassen, die dir sonst eher, ich sag mal, enteignet oder wie nennt man das? Also beschlagnahmt werden können. Die werden
beschlagnahmt, genau.
Und naja, man hört ja da immer komische Sachen.
Ja, ja.
Also so, man kriegt den Hund nicht mehr wieder oder man kann ihn nach Urlaubsende abholen, wie auch immer. Also da wäre ich tatsächlich vorsichtig und würde mich nicht auf die Aussage von irgendwem verlassen,
recherchieren.
Man kann, also gut, dass du die Seite hier eben mal erwähnt hast. Ich packe die Sachen dann auch mal in die Shownotes.
Mhm.
Super. Aber ich weiß, dass man, wenn man in Urlaub fährt und gibt das Land ein Urlaub mit Hund in Griechenland oder wo auch immer man hin will, dass man dann auch immer auf diesen Länderseiten im Internet Hinweise findet. Mhm. Und ich habe eine App mit Einreisebestimmungen. Lass mich gerade mal gucken, auswendig weiß ich mal wieder nicht, wie das Ding heißt. Wo habe ich die denn jetzt versteckt? Wir können ja weiterreden. Ich gucke hier mal und wenn
ja, Sie kannst du mal nebenbei gucken.
Genau. Also
das Einzige, was man da vielleicht noch sagen könnte, dass es für Welpen mittlerweile in vielen Ländern gesonderte Einreisebestimmungen gibt und dass man dann auch gucken muss, die dürfen, meine ich, oft erst ab der 15. Woche einreisen. Früher nicht. Also auch da gucken.
Ja, wegen Impfungen.
Das.
Genau.
Genau, wegen den Impfungen. Genau, das genau passt ja zu den 21 Tagen. Und da sollte man also gut gucken, und damit man keine böse Überraschung erlebt. Ja, dann sollten wir vielleicht mal besprechen. Viele Hundebesitzer fahren ja auch in ein Hotel. Wir hatten ja schon über das Wohnmobil gesprochen. Das ist relativ easy peasy. Da drinne kann ich ja quasi machen und entscheiden, was ich will und was für den Hund gut ist. Im Hotel muss man natürlich vorher auch wieder sich erkundigen, darf denn der Hund damit rein und darf der damit zum Frühstück oder nicht. Also es sollte schon ein geeignetes Hotel sein, wobei viele, viele, viele Hotels das mittlerweile auch erlauben. Und ich finde es nur immer schade, wenn die Erlaubnis zurückgezogen wird, habe ich auch schon erlebt, weil sich entsprechende Hunde, beziehungsweise ihre Besitzer sind ja verantwortlich, dort stark daneben benommen haben. Ich habe es mal in einer Ferienwohnung erlebt. Wir sind immer in die gleiche Ferienhaussiedlung gefahren, nach Wustrow. Und dort war am Anfang alles total entspannt. Die sind sehr, sehr hundefreundlich gewesen, die Vermieter. Und wir durften unseren Tommy immer mitnehmen. Also bis zum Schluss, Gott sei Dank, weil die wussten, dass wir da verantwortungsbewusst sind und darauf achten, dass nichts beschädigt wird oder passiert. Aber das wurde immer mehr eingeschränkt und plötzlich war es komplett verboten. Da bekam ich dann eine Mail von der Vermieterin und habe die dann ganz aufgeregt angerufen. Da stand halt so drin, Hunde sind ab sofort komplett verboten. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und dann sagt die, nee, Frau Schulz, sie nicht. Ist aus Versehen rausgegangen an sie. Und dann hat die mir Sachen erzählt. Also da bist du wirklich, fällst du wirklich vom Glauben ab. Die Hunde haben sich in die Gardinen eingewickelt, teilweise abgezogen. Die Putzfrau hat sich geweigert, das Bett abzuziehen, weil das so voll Hundehaare und so verkeimt war, dass sie sich geekelt hat. Und nur solche Sachen, wo ich dachte, also das gibt es doch nicht, ne? Die hatten halt auch helle Bezüge auf den Sofas. Wenn ich weiß, mein Hund geht da hoch, lege ich halt eine Decke unter, ist ja in Ordnung. Aber nein, die Sofas waren total versaut, da mussten sie die abziehen und waschen. Also da bin ich echt, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Weil das so toll war da und so entspannt mit den Hunden, die ganzen Jahre, als wir da sein durften. Und dann kommen da so ein paar Leute, die denken, sie können da die Sau rauslassen. Die würden sich zu Hause nie so benehmen oder ihren Hunden da sicherlich eine Grenze setzen, wenn ihr eigenes Mobiliar beschmutzt oder zerstört wird. Aber da haben die sich echt stark daneben benommen. Und das ist halt super schade. Deswegen appelliere ich nochmal an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wobei ich mal denke, die uns hier zuhören, machen sowas bestimmt nicht. Das, also ich kann es mir mal nicht vorstellen, wer sowas macht, weil da, wo wir hingefahren sind, da war es jetzt auch nicht, es war jetzt keine Billigunterkunft, will ich mal so sagen, ne? Von daher, ja, kannst du nur den Kopf schütteln. Dass man also wirklich, wenn man den Hund irgendwo hin mitnimmt, auch entsprechend dafür sorgt, dass dort alles in Ordnung bleibt. Und gerade auch im Hotel, dann bin ich auch bei dem Thema, kann ich meinen Hund im Hotelzimmer alleine lassen? Ja, nein, vielleicht. Auch da, selbst wenn der Hund das zu Hause kann und ganz entspannt 4, 5, 6 Stunden alleine sein kann in meiner Wohnung, in meinem Haus, ist es im Hotelzimmer nochmal eine völlig andere Hausnummer, ja. Weil andere Geräusche, nebenan fremde Stimmen, an der Tür geht ständig jemand vorbei, andere Gerüche, also fremde Nebengeräusche, neue Umgebung, das kann für den total irritierend sein, sodass auch ein Hund, der es gut gewöhnt ist, an der Stelle ein Problem haben könnte.
Ja. Also ich finde an der Stelle immer ganz schön, wenn ein Hund an eine Box gewöhnt ist.
Das wollte ich gerade sagen.
Weil erstmal ist er dann in einem fremden Zimmer, in seinem eigenen Zimmer sozusagen, was ihm ja sehr vertraut ist.
Genau.
Dann, wenn der sich jetzt in dem Zimmer unsicher fühlt und vielleicht aufregt, weil draußen doch andere Geräusche sind, dann kann ich einfach verhindern, dass der jetzt seinen Frust in dem Hotelzimmer ablässt und vielleicht das Kopfkissen schreddert oder an der Zimmertür kratzt oder was auch immer. Und ich gebe immer als Tipp, in der ersten, also bevor ich nicht eine Nacht mit dem Hund in diesem Zimmer geschlafen habe, würde ich ihn gar nicht allein lassen.
Mhm.
Genau. Und dann vielleicht mal am zweiten Tag kurz, also mal ein paar Minuten, ich gehe mal alleine zum Auto, dann ist es ja ein Unterschied. Kennt mein Hund sowas? Von Welpenalter an habe ich das schon häufiger gemacht. Also wenn ich mit Easy jetzt irgendwo verreise in eine fremde Wohnung, dann würde ich den jetzt da nicht anreisen, den da parken und dann erstmal 3 Stunden essen gehen und den Hund alleine lassen. Das würde ich nicht machen, aber ich hätte jetzt keine Bedenken, den ins Zimmer zu bringen und dann mein Auto auszuräumen und mehrmals rein und raus zu gehen. Bei meinem Dobermann damals war das anders. Der hatte zwar überhaupt kein Problem mit dem Alleinebleiben, aber der kannte dieses Verreisen und irgendwo alleine in einem fremden Raum bleiben nicht in dem Maße, wie es Easy als Welpe kennengelernt hat. Da ja, hätte ich den eher im Auto gelassen und im Auto warten lassen, bis ich alles eingeräumt habe und hätte den Hund dann mit ins Zimmer genommen. Also da muss man selber immer so ein bisschen gucken. Und dann, wie gesagt, ganz alleine lassen. Ja, wenn man weiß, dass sein Hund das kann, ist das ja nochmal eine andere Sache. Wenn man es noch nie gemacht hat, würde ich das vorher irgendwie mal testen und dann nicht gleich den Hund mehrere Stunden alleine im Hotelzimmer lassen. Weil es ja auch blöd für ihn. Er wird in einen neuen Raum gepackt und kann sich vielleicht noch nicht so darauf verlassen, dass seine Menschen immer wiederkommen, egal wo man ist.
Ja, ich würde es vielleicht auch so machen, Vera, dass ich das dem Hund versüßen würde mit einem lecker gefüllten Kong. Wenn ein Tag vergangen ist, genauso würde ich das auch machen. Nicht gleich ankommen und dann 3 Stunden essen gehen, sondern erstmal mit dem Hund da ankommen und auch mit ihm zusammen sein für eine Nacht, wie du schon sagst. Und dann am nächsten Tag kann man, selbst wenn der Hund das gut kennt, sagen, okay, ich pack dir, was weiß ich, Nassfutter in den Kong und geb dir das. Und dann versüßt man dem das noch ein bisschen. Und das ist vielleicht für manche Hunde auch vertraut. Viele Leute üben es ja vielleicht auch so, ne? Was Leckeres geben, weggehen, wiederkommen. Und der Hund lernt, ah, wenn die weg sind, kann ich was super Leckeres hier kauen. Und einen Kauartikel würde ich nicht hingeben. Also,
Gut, dass du es
da,
sagst.
genau, da kann natürlich was passieren. Ich finde da den Kong wirklich am besten, weil da lecken die einfach in das Zeug raus und dann ist gut. Aber bei Knochen oder so, kann noch mal was im Halse stecken bleiben oder die schlucken mal ein ganzes Stück. Das ist beim Kong in entsprechenden Größe eigentlich kaum möglich. Also da sehe ich kaum Gefahren drin, den Hund damit alleine zu lassen.
Ja gut, man muss natürlich auch dem entsprechenden Hund den entsprechenden Kong geben. Und
Ja,
wenn ich
das meine
jetzt
ich, ne? Die
einen
entsprechende
Rottweiler
Größe.
habe und gebe dem einen Welpenkong, den hat der
Nein.
gleich auch durchgebissen und mitverschluckt, weil das
Nein, der
einfach
muss
von
um.
der Qualität, von der Festigkeit was ganz anderes ist.
Genau. Ich hatte für Tommy damals so einen XXL, so einen fetten
Ja,
schwarzen
genau,
Kong, der
habe ich
war
auch.
riesengroß. Genau, also das ist natürlich wichtig, da auf diese Dinge zu achten und dann sollte das gut gehen. Was noch sehr wichtig ist, finde ich, wenn denn das Hotel erlaubt, den Hund mit ins Restaurant zu nehmen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, der Mensch trägt die Verantwortung, dass der Hund auch da sich gut benimmt, damit auch viele andere Hundebesitzer nach ihm noch das Restaurant mit Hund benutzen dürfen, ist es natürlich wichtig, dass der Hund auch wieder das kennt, dass er einen festen Platz zugewiesen bekommt, am besten eine Decke. Man hat das vorher schon geübt, zu Hause und unterwegs und überhaupt. Und dass der da einfach im Restaurant unauffällig und entspannt mit dabei ist und niemanden belästigt.
Am besten auch
Genauso.
dort strategisch ungünstig.
Ganz genau das,
Ich
was wir schon so
sehe
oft
meinen
besprochen
Hund
haben.
immer ganz gerne im Augenwinkel. Viele packen die Hunde ja unter die Tische, was ich persönlich jetzt nicht so den Burner finde, weil ich
Ja,
sehe,
ich auch
wenn mein
nicht.
Hund unterm Tisch liegt und ich sitze am Tisch, sehe ich nie, was macht der. Fixiert der
Ja.
jemanden, ist der schon auf dem Sprung. Wenn der sich in meinem Augenwinkel neben mir irgendwo liegt und der bewegt sich, der steht auf, der hebt den Kopf, dann muss ich da nicht super aufmerksam hingucken. Ich kriege das mit, wenn sich da was tut. Und ich persönlich habe die Leine auch immer in der Hand. Und also so kurz, dass ich merke, wenn er sich bewegt und nicht erst, dass da noch mal 1 Meter Leine locker rumliegt. Ich meine, mein Gott, wenn ich einen Hund habe, den alles nicht juckt und wo man wirklich weiß, hey, da kann hier sonst was passieren, mein Hund bleibt liegen, der juckt sich nicht, den muss ich auch nicht anleinen, ne? Aber wenn ich einen Hund habe, der hier und da schon mal reagiert, oder neugierig ist, oder es bewegt sich was, oder am Nachbartisch wird er nett angeguckt und er meint, er will jetzt dahin gehen. Egal was da ist, dann habe ich die Leine so in der Hand, dass ich es einfach merke und nicht erst, mein Hund ist schon 1 Meter vom Tisch weggerannt und hat jetzt so viel Schwung, dass er mich gleich noch mit
Ja.
vom Stuhl nimmt.
Ist ja alles schon passiert, dass ein Hund mit Tisch, weil er
Ja.
in einem, weiß ich noch, Einkaufszentrum sind ja immer so auch Essbereiche, hat eine Dogge mal den Tisch durch das ganze Zentrum mitgeschleift beim Wegrennen. Da war Riesenchaos. Also da muss man wirklich super aufpassen. Genau, also zusammenfassend, ein Hund, der nicht erzogen ist, der bellt, der aggressiv ist oder auch der am Tisch bettelt und daneben sitzt und dann ist da nach kurzer Zeit unten eine Speichelfütze, der hat aus meiner Sicht im Restaurant nichts zu suchen. Nicht nur im Urlaub und im Hotel, sondern generell.
Kann man
Der Sch
woanders beibringen.
Ganz genau.
Weil man muss immer auch im Kopf haben, dass es andere Menschen stören kann.
Genau, das ist es.
Ich gebe
Die
ja ab
wollen ja
und
auch einen
an mal
entspannten Urlaub machen.
den Tipp, wenn man Restaurantbesuch mit dem Hund übt, dass man dem Hund gerne auch, damit er was zu tun hat, einen kleinen Kauartikel mitnehmen kann. Und ne, kauen und lecken wissen wir ja, das beruhigt, das entspannt. Und viele junge Hunde, die schlafen dann einfach über dem Kauen ein. Mhm. Und ich war mal in einem Restaurant, da war Easy auch noch nicht so alt. Da hatte ich dem auch was zum Kauen mitgenommen. Und irgendwann hatten mich die Menschen, die in meinem Rücken am Tisch saßen, gebeten, den Hund doch da wegzunehmen. Der würde so stark riechen. Da war ich echt ein bisschen empört, weil eigentlich riecht mein Hund hier. Also ich meine, Easy hat ein ganz kurzes Fell. So, der hat jetzt nicht so einen starken Körpergeruch, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Aber weißt du, was da war? Ich hatte einen Kauartikel mit, etwas, was ich vorher noch nie benutzt hatte. Und das passiert ja schon mal so Rinderkopfhaut oder Ochsenziemer. Wenn die Hunde da anfangen dran rumzukauen und der Speichel fängt das an so aufzulösen, dann stinken die Sachen ja. Mhm. Und das war's dann tatsächlich. Das nicht, dass mir das eingefallen ist, oh Gott, der hat da was anderes zu essen. Dann habe ich das weggepackt und dann war es auch, also habe ich die Leute nochmal gefragt, dann war es auch gut, dann habe ich mich auch bei denen entschuldigt. Aber das sollte man auch bedenken, ne? Dass das natürlich andere belästigen kann, wenn man da Dinge mit hat, die doch stark riechen.
Das ist voll eklig. Das ist mir gestern passiert. Gestern war es ja bei uns noch sehr warm. Und ich habe so eine Plastik Box, da ist ganz viel getrocknetes Zeug drin, unter anderem auch Lunge, Pansen, Rinderstross. Und da war der Deckel nicht richtig zu und so ein bisschen weggerutscht. Du, mein Auto stinkt heute noch. Ich habe so gelüftet gestern. Und lustig war, es kam dann so ein kleiner Hund auf den Parkplatz, der umkreiste mein Auto und ließ sich auch wieder wegrufen. Da habe ich zu der Frau gesagt, es tut mir leid, es stinkt gerade ganz furchtbar. Es war ein Cocker Spaniel, der war fix und fertig. Oh, ich fand es voll eklig, aber der war sehr begeistert. Naja, das war gestern echt witzig und jetzt habe ich ein stinkendes Auto. Sowas passiert auch.
Okay, was hatten wir denn jetzt? Wir sind schon mit dem Auto gefahren, wir sind mit dem Wohnmobil gefahren, wir sind mit dem Zug gefahren und wir waren schon im Flugzeug. Wir haben angesprochen die unterschiedlichen Reiseziele, dass man sich da informiert. Dazu fällt mir gerade noch ein, dass man unbedingt, wenn man, klar mit dem Hotel, ob der Hund da rein darf oder nicht, mit dem Wohnmobil ist es aber in der Tat auch so, dass nicht jeder Wohnmobilstellplatz und nicht jeder Campingplatz, dass da nicht überall Hunde zugelassen sind und dass wenn man auf einem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz ist, auch bitte Rücksicht darauf nimmt. Meist steht da ja schon, die Hunde sind angeleint, dürfen nicht frei rumlaufen. Machen viele dann doch anders oder der Hund, der liegt dann vorm Wohnmobil und rast dann mal los, wenn ein anderer Hund vorbeikommt. Also da würde ich immer bitten, Rücksicht zu nehmen auf die anderen Urlauber, die dort sind. Denn es kann ja sein, dass der eigene Hund nur bellt. Oder nur Hallo sagen will. Der Hund, der vorbeigeht, darauf aber gar nicht steht. Und dadurch werden ja die anderen Urlauber in ihrem Freiraum eingegrenzt. Sie können vielleicht nicht mehr den Weg gehen, der kürzeste zu ihrem Wohnmobil ist. Oder wie auch immer, oder zu ihrer Ferienwohnung.
Ja, es gibt viele Dinge zu beachten.
Genau. Und natürlich auch im Wohnmobil darauf achten, wenn man den Hund dort mal alleine lässt. Ist natürlich ein bisschen anders als im Auto, weil ein größerer Raum und oft auch Klimaanlage drin. Trotz allem auch da beachten, dass man das genau unter die Lupe nimmt, was geht nicht.
Ja, unbedingt. Ja, genau. Dann finde ich, ist noch ein wichtiger Punkt, dass man sich auch so ein bisschen Gedanken macht darüber. Man ist ja dann an einem anderen Ort, macht andere Dinge, die man sonst im Alltag macht, dass man sich genau überlegt, wohin nehme ich denn den Hund mit? Viele wollen ja wandern gehen. So, wenn der Hund aber dreimal am Tag nur einmal um den Block geht, ich übertreibe jetzt, und dann will man plötzlich 20 Kilometer mit ihm wandern, dann ist das
Utopie.
Irre.
Aber Hand aufs Herz. Ich glaube, die Menschen, die ihren Hund nur dreimal am Tag für 20 Minuten um den Block führen, sind nicht die, die nachher 20 Kilometer wandern wollen. Ich glaube, das passt nicht.
Ich
habe
ja ein bisschen übertrieben.
Man soll ja nie sagen.
Ja.
Also schon, du hast schon recht, dass man gucken muss, entspricht das dem, der Leistung, die der Hund bringen kann, oder wenn ich einen Städteurlaub machen will, naja, ist ja schön, wenn ich den Hund mitnehmen will, aber wenn der jetzt da mega Stress drin hat, sollte man ja vorher auch wissen.
Genau, und es kann ja sein, der ist so eine nur das Land gewöhnt, das platte Land und ein kleines Dorf und nicht so viel Reize. In so einer Stadt sind natürlich viel mehr Geräusche und Fahrzeuge und Menschen jeglichen Alters und jeglicher Hautfarbe unterwegs. Das kennt ein Hund vielleicht so nicht, der nur auf dem Lande lebt. Und was ich halt auch schwierig finde, ist halt dichte Menschenmengen, aufgestaute Hitze, viel Lärm. Oder halt jetzt, ich habe es neulich wieder gemerkt, da bin ich mal barfuß gelaufen, der Boden heizt sich ja auch so fürchterlich auf. Und wenn man dann irgendwo anstehen muss oder man will irgendwie, was weiß ich mal, shoppen, also und der... Dann muss man auch dran denken, dass der Hund natürlich mit seinen Pfoten direkt auf dem heißen Boden ist.
Ja, ist ja also gerade auch so ein Thema. Wie viel hält ein Hund aus? Ich finde, das ist sehr individuell. Ich finde jetzt nicht, dass man sagt, wenn es 27 Grad sind, darf ich mit meinem Hund gar nicht rausgehen.
Nee.
Aber wenn ich mit dem gehe, dann kann ich mir ja immer auch die Wege suchen, die im Schatten liegen. Oder es ist ein Unterschied, ob ich auf dem Feldweg oder auf dem Grasweg laufe oder auf einer schwarz geteerten Straße oder auf einem hellen, gepflasterten Boden. Beim Gehen bleiben die Pfoten ja in Bewegung. Also ist ja was ganz anderes, als wenn ich irgendwo, wie du gerade sagst, stehe. Dann stehe ich halt. Dann, wer seinen Hund beobachtet und ein bisschen kennt, klar, Hunde zeigen nicht so schnell Schmerz. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Oder zumindest nicht alle. Aber wenn ein Hund, und das ist egal, ob das zu kalt oder zu warm ist, plötzlich seine Pfoten immer nur noch ganz kurz auf den Boden tippt und immer schnell hochhebt, dann muss ich doch sehen, dass das für den Hund zu warm ist.
Da sollten alle Alarmglocken schrillen, ja, genau. Du, aber das kriegen manche Leute nicht mit. Ich habe es mal beobachtet.
Nee, ich habe neulich auch jemanden gesehen.
Bin bald durchgedreht.
Der ist nachmittags um 15 Uhr, glaube ich, bei 27 Grad mit seinem Hund mit dem Fahrrad gefahren. Da denke ich immer so, also wo ist da der Verstand? Nur weil ich als Mensch es schön finde, im Sommer, wenn es sonnig ist und wenn es warm ist, Fahrrad zu fahren und ich von dem Fahrtwind ja auch etwas gekühlt werde, beim Hund geht das nicht, dass der bei den Temperaturen noch am Fahrrad läuft.
Nee, also das ist für mich auch ein absolutes No-Go.
Weil ja auch viele Menschen im Urlaub Fahrrad mitnehmen, ne, und mit dem Hund Fahrrad fahren wollen. Gäbe aber noch die Möglichkeit, den Hund in so einen Anhänger zu packen, muss er aber auch lernen. Oder kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, dass im Fahrradanhänger mitfahren nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, als den Hund an eine Box zu gewöhnen.
Ja, weil die Box bewegt sich ja nicht, der Anhänger schon.
Ja, aber das Bewegen ist es auch gar nicht immer, sondern der Hund, je nachdem, wie er drauf ist, ne, Kontrollverlust. Er weiß ja nicht, dass seine Menschen ihm nicht wegfahren.
Ganz genau, das hatte ich auch schon mal. Da habe ich mit einer Kundin geübt, sobald sie das Fahrrad geschoben hat, ist der durchgedreht, habe ich es geschoben, war der ruhig und entspannt, lag also nicht an dem Anhänger, sondern der wollte nicht, dass Frauchen vor ihm hergeht und er sie nicht kontrollieren kann, da ist der abgedreht, das war voll krass. Ja, genau, also an solche Dinge muss man einfach denken und da ein bisschen gucken. Also wenn man mit dem Hund dann halt eine lange Wanderung unternimmt, sollte man das genau planen. Natürlich Pausen einlegen, Schatten suchen, die Tageszeit berücksichtigen. In der Mittagshitze würde ich dann wahrscheinlich eher eine Pause machen und dann muss man halt auch gucken, was ist das für eine Strecke, gibt es doch mal steile Abschnitte, da muss man dann wirklich einfach sich gut vorbereiten. Und dann ist natürlich auch, ne, wir haben jetzt gerade viel über Sonne gesprochen und nicht nur von unten, wenn es heiß wird an die Pfoten, ist es halt für einen Hund sehr unangenehm, sondern der beste Sonnenschutz ist das Fell tatsächlich. Und vielleicht ist es nicht, also es ist nicht ratsam, den Hund kurz vorher total kahl zu scheren, weil das Fell bietet natürlich auch einen bestimmten Sonnenschutz. Und wenn der Hund kahle Stellen hat, oder es gibt ja auch Hunde, die haben kein Fell, die Schopf- und die Nackthunde, da muss man die tatsächlich mit Sonnencreme eincremen.
Ja, und auch helle Hunde, also die mit einem rosa Nasenspiegel, genau, die neigen die auch, ja, häufig dazu, einen Sonnenbrand auf der Nase zu kriegen. Das kriegen die. Auch das muss man berücksichtigen, dass man da vielleicht was drauf macht.
Genau. Ja, also wir, ist schon, ne?
Ja, wir wollten noch ein bisschen mal eine Checkliste durchgehen. Ich hätte aber die Idee, dass ich ja auch die Checkliste einfach in die Shownotes schreiben könnte. Ja,
das kannst du natürlich auch machen.
Die gehört, so oder nicht alles, was ich da draufgepackt habe, muss jeder mitnehmen, aber dass man einfach dran denkt, sollte man es für seinen Hund benötigen. Was ich sicherlich für jeden sinnvoll finde, man kann ja mal so 2-3 Sachen sagen, ist natürlich den Reisepass, also den Impfpass meine ich natürlich.
Ja.
Also den braucht man auf jeden Fall. Dann sollte man, gerade wenn der Hund magen- oder verdauungsempfindlich ist, genügend von dem Futter mitnehmen, was der Hund sonst auch kriegt, weil das kriegt man unter Umständen im Ausland nicht so 1:1 zu kaufen. Einen, ja, sowas wie ein Verbandskasten oder Notfallset, Verbandszeug, vielleicht auch, genau, Reiseapotheke. Je nachdem, also ich finde ein GPS-Gerät ja auch gar nicht so verkehrt, gerade im Ausland, ne, wie oft hat man schon erlebt, im Urlaub, der Hund ist irgendwo abgeschmiert, hat doch in den Bergen mal gejagt, die Leute, ne, haben noch 3 Tage den Urlaub verlängert, Hund taucht nicht mehr auf. So, kann immer mal irgendwas passieren, fände ich auch ganz spannend. Und ja, ansonsten, also ich nehme vorsorglich immer relativ viel mit, kann ich alles sehr, sehr gerne mal in die Shownotes schreiben.
Ja, das ist doch vielleicht eine gute Idee.
Und da wir ja jetzt schon wieder relativ lange am Reden sind, wäre mir nur noch eine Sache wichtig, nochmal zu erwähnen, wo wir eben über Urlaub mit Hund im Hotel gesprochen haben. Also Ferienwohnung ist natürlich ja auch eine Möglichkeit. Aber Hotel, es gibt ja auch sogenannte Hundehotels, also wo wirklich Hunde mit ihren Menschen Urlaub machen, wo es auch vielleicht eine, also Hundetrainer vor Ort gibt, wo es ein Parcours gibt, wo es vielleicht auch vor Ort einen Hundesitter gibt, der sich, wenn man ihn bucht, für ein paar Stunden mal um einen Hund kümmern kann. Finde ich eine tolle Sache. Eigentlich, also im Prinzip finde ich es eine tolle Sache. Für mich persönlich wäre es nichts. Also ich persönlich würde...
Müsste jeder selber entscheiden.
Genau. Weil es da häufig auch so ist, dass die Hunde einfach, egal wo die in dem Hotel sind, die Menschen immer denken, die dürfen die Hunde jetzt überall frei laufen lassen.
Genau.
Und dann rennen die im Restaurant frei rum und dann ist ein Hund ist futteraggressiv, der andere, der verteidigt den Flur, in dem man da im Hotel ist. Sowas finde ich jetzt nicht so prickelnd, da sollte man sich dann vielleicht auch vorher informieren, je nachdem, welchen Hund man hat. Natürlich ist das schön, mit dem Hund irgendwo Urlaub zu machen und gleich auch mit dem dort aktiv zu werden. Aber dass man da auch im Vorfeld nochmal fragt, welche Regeln es denn da genau gibt.
Finde ich auch wichtig. Und vielleicht so als allerletztes, wenn der Hund doch zu Hause bleiben muss und wenn aus verschiedenen Gründen, wir haben ja einige genannt, der Urlaub ohne Hund entspannter ist oder ein Urlaub mit Hund nicht möglich ist. Manchmal haben die Leute ja schon ein Jahr im Voraus was gebucht und dann kommt plötzlich ein Hund in ihr Leben gepurzelt, passiert ja alles.
Mein Gott, man darf ja auch vielleicht mal sich vom Hund erholen, ne? Oder mal
oder
ohne
so,
Hundurlaub
ja,
machen.
Warum
ne? Ist ja
nicht?
Auch, genau.
Genau, das will ich damit sagen. Kein schlechtes Gewissen, weil es gibt ja bestimmt immer eine Möglichkeit, da den Hund gut unterzubringen. Die ideale Möglichkeit wäre natürlich bei Leuten, die er kennt, Freunde, Verwandte, Bekannte, die den Hund auch mögen und die sich auch ein bisschen an die Regeln halten, die man selber halt für seinen Hund hat, damit der Hund nicht allzu sehr verhätschelt wird. Aber wenn man eine Pension auswählt, sollte man dann wirklich ganz genau gucken, wie ist denn der Hund da untergebracht. Ein Hund, der immer noch Familie ist, mit seinen Menschen zusammenlebt, für den ist es eine Katastrophe, wenn er 14 Tage in einem Zwinger hockt, jo, wo ringsrum Hunde sind, die auch Stress haben, aus den gleichen Gründen oder aus anderen Gründen, wo er vielleicht zweimal oder dreimal am Tag ausgeführt wird. Das reicht nicht. Also wenn dann wirklich so eine familiäre Pension, sowas gibt es ja, wo die Hunde mit im Haus leben, wo wirklich Betreuung rund um die Uhr da ist. Und wichtig ist aber dafür, ich habe es neulich erlebt, dass man das rechtzeitig bucht. Jetzt ja, in der Urlaubszeit brauche ich doch nicht mehr ja, bei solchen begehrten Orten nachzufragen, nein, ob die noch einen Platz haben. Das kannst du knicken, außer es springt jemand ab. Es gibt noch Möglichkeiten im Internet. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Eine Plattform fällt mir immer gleich ein. Da gibt es aber inzwischen mehrere. Die heißt leinentausch.de. Mhm. Inzwischen gibt es aber auch mehrere Sachen, wo sich Leute, die keinen Hund haben können, aber anbieten, für solche Zeiten oder auch mal für andere Zeiten, den Hund mal zu nehmen oder auch mal mittags auszuführen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre vielleicht nur eine gute Möglichkeit. Und ansonsten guckt euch wirklich die Pensionen oder Hundehotels gut an. Und selbst wenn das ein Nobelhotel ist und man da viel Geld für eine Übernachtung bezahlt und der Hund vielleicht einen goldenen Napf hat, aber wenn er dort nicht artgerecht, sage ich jetzt mal, gehalten wird, also nicht im Rudel, einsam in irgendeinem güldenen Zimmerchen eingesperrt ist, wie so ein Vogel im goldenen Käfig, ist das für den Hund nicht schön. Also nee. Und was ich auch immer gut finde, ist mal so eine Probenacht.
Ja.
Oder ein Probetag irgendwie. Lange vorm Urlaub, ne? Also, ja, das würde ich noch den Menschen dringend ans Herz legen, dass die sich ohne schlechtes Gewissen natürlich auch mal ohne den Hund in Urlaub begeben können. Aber damit sie dann wirklich kein schlechtes Gewissen haben müssen, sollten sie sich das sehr, sehr gut überlegen und einen tollen Platz für den Hund dann vorher schon auswählen und finden.
Auf jeden Fall. Jo. Damit tue ich mich tatsächlich auch immer so schwer, weil den Menschen, denen ich meinen Hund anvertrauen würde, die wohnen alle nicht so ganz in meiner Nähe. Du wärst ja einer davon.
Ich weiß, ja.
Ja, na gut, wenn man jetzt länger in Urlaub fährt, dann lohnt sich das vielleicht auch mal 2-3 Stündchen irgendwo hin, den Hund wegzubringen und den dort wieder abzuholen. Aber ja, wäre mir auf jeden Fall lieber, als ihn nicht gut, also mir nicht sicher zu sein, dass er auch gut aufgehoben ist.
Ja.
Das muss jeder ein bisschen für sich entscheiden, ganz klar, aber man kann das ja alles vorbereiten. So Hauruck-Aktionen sind dann irgendwie auch nicht so schön.
Nee. Ich würde mich vielleicht auch bei anderen Hundebesitzern informieren, wie es deren Hunde geht in bestimmten Einrichtungen. Das kann man ja auch alles irgendwie dann recherchieren und finden. Das ist immer so das Beste, so diese Empfehlung. Aber wie gesagt, die guten Sachen sind immer lange, lange ausgebucht, bevor der Urlaub beginnt.
Ja, und die nehmen auch oft in den Urlaubszeiten gar nicht mehr neue Kundenhunde quasi an.
Ist ja auch verständlich, dass die am liebsten ihre Stammhunde nehmen, wo sie wissen, das läuft und der Hund ist gut zu handeln und fühlt sich da wohl. Da würde ich mir auch keinen Stress machen und mir lauter neue Tierchen da reinholen. Kann man gut verstehen, wenn die regelmäßig dann ihre altbekannten Hunde da haben. Ja. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen wundervollen Urlaub, sofern er noch vor ihnen liegt. Und wenn nicht, dann nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Der nächste kommt bestimmt. Und ja. Und eine schöne Sommerzeit mit viel Erholung für Mensch und Hund.
Das wünsche ich auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir werden natürlich unsere Fortsetzung Körpersprache und Kommunikation nachholen. Aber wir dachten, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Und wir hoffen, euch damit auch einen Gefallen getan zu haben. Ja, genau. In diesem Sinne verabschieden wir euch und wir machen keine Sommerpause, weil wir ja sowieso im Prinzip immer 4 Wochen Pause zwischen den einzelnen Podcasts haben. Das dürfte uns reichen.
Ja.
Und ja, dann wünsche ich auch dir jetzt einen schönen Kurzurlaub, ist das, ne? Das ist jetzt nicht ganz so lange.
Nee, genau, es ist nur relativ kurz. Okay. Ich glaube, 12 Tage. Aber besser als nichts, ne?
Ja, immerhin 12 Tage.
Auf Österreich. Dort ist es auf jeden Fall nicht so heiß, wie es denn hier wohl so sein soll. Ab Mitte nächster Woche habe ich schon
gesagt. Ja, 30 Grad.
Sehr angenehm.
Braucht man ja auch nicht unbedingt.
Nein.
Da muss man sich nicht wundern, dass die Hunde nichts machen. Dass die auch keine Lust haben, irgendwo rumzulatschen. Das machen auch die Hunde im Süden nicht. Die machen dann auch Siesta wie ihre Menschen.
Ganz genau. Ja, meine liebe Vera.
In diesem Sinne. Ciao.
Tschüss. Bye, bye. Mach's gut.
Ebenso.